Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder zuhören. In wenigen Tagen beginnt das größte Filmfestival Deutschlands, die 75. Berlinale. Doch mitten im Wahlkampf muss sich das Festival nicht nur mit einer neuen Leitung positionieren, sondern auch mit den Skandalen der letzten Ausgabe auseinandersetzen. Skandale, die ja einen Schatten auf das Image des politischsten A-Festivals geworfen haben. Wie das gelingen soll, das hören Sie in dieser Sendung. Aber bevor wir zur Berlinale kommen, nehme ich Sie mit zum coolen Bruder des Festivals nach Rotterdam, wo Geschichten erzählt werden, die das Kino von morgen träumen. Der Niederländer Hubert Baels ist eine legendäre Figur der niederländischen Filmgeschichte. Als Organisator und Programmierer rief er 1971 das internationale Filmfestival von Rotterdam ins Leben. Was damals als kleine Veranstaltung mit nur 30 Filmen und knapp 4000 Besuchern begann, ist heute eine der wichtigsten Plattformen für künstlerisches und experimentelles Kino weltweit. Ein Festival, das Karrieren von Regisseurinnen und Regisseuren wie Christopher Nolan, Kelly Reichardt oder Apichatpong Verasathakul mitgeprägt hat. An diesem Sonntag endet die 54. Ausgabe des Festivals. Die Betonung auf innovative Filmkunst aus der ganzen Welt macht Rotterdam zu einem wahren Kinolaboratorium. Wer am Bahnhof der Hafenstadt ankommt, kann direkt in der großen Vorhalle zwischen Cafés und Buchläden ins erste Kino laufen. Diese kleine, abgedunkelte Leinwand gibt jedes Jahr das Festivalthema vor. In diesem Jahr läuft dort in Dauerschleife der koreanische KI-Film Happy New Year von Jin Jong Lee. Der Film beginnt mit feierlichen Neujahrsszenen, mit Feuerwerken, ausgelassenen Menschen, einer heilen Welt. Doch langsam, da schleichen sich Bilder von Kriegen und Umweltkatastrophen in diese Harmonie. Eine Frage wird plötzlich aufgestellt. Wie sehr vernebelt Technologie unseren Blick auf die realen Probleme der Welt? Das war eine Frage, die in Rotterdam dieses Jahr auf vielen Panels diskutiert worden ist, offen und ohne die üblichen KI-Ängste. Einer, der sich der KI ganz anders bemächtigt hat, das ist Alexander Kluge. Der 92-Jährige hat seinen in weiten Teilen KI-generierten Essay-Film Primitive Diversity extra für Rotterdam, wie er sagte, und seine Tiger produziert.
Und diese KI ist eine sehr interessante Rechenkünstlerin. Ja? Ich glaube nicht, dass sie intelligent ist, aber ich glaube, dass sie versessen ist auf Einzelheiten. Ja, und noch ihre Irrtümer, ja, sind manchmal besser als das, was ich selber denke. Das heißt, die überraschen mich.
Kluge entwirft mit kreativ eingesetzten, montierten KI-Bildern eine 130-jährige Kinogeschichte, stellt die Fragen nach der wahren Kamera unserer Träume und sucht nach dem Trost in der Lichtkunst als Gegenpol zur Dunkelheit der Gegenwart. Rotterdam ist ein Kino der Träume. Licht durchflutet. Ein Kino, das jenseits klassischer Narrative existiert. Filme von Künstlerinnen und Künstlern und eben nicht nur von Regisseuren. Ein Beispiel: Im japanischen Film We Are Aliens sollen Plüsch-Außerirdische die Menschheit zerstören. Doch nach ein paar Bieren und Küssen merken sie, dass die Menschen gar nicht so schlimm sind. Oder eine junge tamilische Frau, die sich gegen alle gesellschaftlichen Konventionen auflehnt und ihren Träumen folgt, wie in dem indischen Film Bad Girl, der so viele Tabus bricht, dass man im Kino förmlich die Revolution knistern hören kann. Und dann, wie träumen eigentlich Kinder aus Thüringen? Was sind ihre Ängste, ihre Hoffnungen in der Nacht?
Ich glaube an die Menschheit.
Ich glaube an Wunder.
Ich bin glücklich, wenn ich Pilze angucke.
Ich glaube an Gott. Gott ist Licht.
Ich kenne das Gefühl Traurigkeit sehr gut.
Wo ich auf einen Traum einen Stein hinterher.
Wo ich immer in ein dunkles und tiefes Loch falle.
Ich ganz allein in einen ganz dunklen Raum bin.
Und weiß nicht, wie ich weiterkommen soll.
Und es macht mich fröhlich, weil...
Ein Ausschnitt aus Die Nacht ist dunkler und kälter als der Tag, dem neuen Film von Christina Friedrich. Sie hat mit Schülerinnen und Schülern aus Nordhausen im Erzgebirge zusammengearbeitet, wie schon bei ihrem Debüt Zone, der 2024 in Rotterdam und im deutschen Kino für Aufsehen sorgte. Ich traf sie in Rotterdam vor ihrer Weltpremiere.
Es fühlt sich zeitlos an, also diese Zeiten überlagern sich. Ich habe das Gefühl, ich war gerade eben hier, habe mich einmal umgedreht und es ist quasi gleichsam eine nahtlose Fortsetzung oder eine Überlagerung. Das heißt, die Nacht ist dunkler und kälter als der Tag, ist ja direkt aus der Zone hervorgegangen, da die dort spielenden und arbeitenden Kinder darauf bestanden haben, jetzt einen eigenen Film zu machen und ich konnte ihnen nur folgen. Und das Ergebnis ist hier. Gestern sind die Kinder hier angekommen, die jetzt schon junge Teenager sind. Und es fühlt sich wirklich festlich an.
Wie haben denn die Kinder es geschafft, sie zu überreden, dass sie überhaupt einen Film machen? Das ist ja auch nicht gewöhnlich, dass man sagt, vielen Dank für eure Zusammenarbeit, aber ich komme wieder und wir machen noch einen Spielfilm zusammen.
Ich kann ihnen ja nicht entkommen. Also ich arbeite jetzt seit 5 Jahren mit ihnen und das ist so eine Art von Großfamilie geworden. Und ich fühle mich ihnen verpflichtet und ich sehe auch die Räume da, wo sie auch ein wenig in Not sind oder Themen haben, die sie sonst nicht teilen oder mitteilen. Und insofern war es auch eine physische Notwendigkeit, den Film zu machen. Die Frage haben sie in einem Zeitraum gestellt, in dem wirklich Not herrschte. Also im Jahr 2021, von dem wir alle wissen. Das war ein Jahr äußerster Herausforderungen. Also nicht nur die pandemischen, aber all die Nachrichten sind auf die Kinder vollkommen ungefiltert hereingestürzt. Und die haben sich wirklich in so einer Art von Emergency-Raum befunden. Und sie haben auch wirklich gesagt, wir wollen jetzt einen eigenen Film machen. Ich habe ihnen gesagt, ich kann jetzt aber nicht so Sachen mit Ponys und Pferden. Da haben sie gesagt, das wissen wir doch. Und dann war ich beruhigt und daraus ist in einer wirklich sehr langen Zusammenarbeit der Film entstanden.
Der Film, der damit beginnt, dass die Kinder in einer Turnhalle sind und sie letztendlich fragen, wovor habt ihr Angst? Mehrere Fragen, nicht nur, aber ich glaube, das ist
die Zentralfrage.
Aber das ist die zentrale Frage, die Kinder dann öffnet.
Es ist die zentrale Frage, weil darauf konnten wir uns einigen, dass diese Frage möglicherweise uns einen Raum eröffnet, von dem wir einen gemeinsamen Ausgangspunkt oder Startpunkt haben. Die 33 Antworten waren von einer solchen Intensität und waren auch wirklich teilweise erschütternd. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ein so kollektiver Chor von einer wirklich existenziellen Furcht hier formuliert ist. Daraufhin habe ich jedem Kind einen Brief geschrieben mit sich darin befindenden Fragen zur Zeit, zum Raum, zu den Fähigkeiten, zur Nacht, zu Ängsten, zum Glück, zum Glauben und habe 33 Briefe erhalten, die irgendwie diesen Raum vergrößert haben und daraus ist dann letztendlich das Skript entstanden, das wiederum dann so kondensiert war, dass die Kinder auch über ihre eigenen Texte, über ihre eigenen Gedanken komplett verfügten und letztendlich auch die Autoren und Autorinnen ihre eigenen Gedankenwelt war, für die ich dann mit ihnen die Räume gefunden habe, die Teil dieser Landschaft sind oder die erweiterte Landschaft oder vertiefte Landschaft oder magische Landschaft von Zone. Das war schon wundersam.
Und die Kinder haben dann die Möglichkeit, ihre Träume, ja, wie würden wir das denn formulieren? Ist das eine Reinszenierung der Träume? Ist es eine Konfrontation? Ist es vielleicht auch ein Weiterträumen dieser Ängste, dieser Räume, dieser Ideen, die sie haben?
Ich glaube, es ist auch ein Verfolgen der persönlichen Traumspuren. Das heißt, jedes Kind hatte auch auf die Frage nach der Verwandlung extrem präzise Transformationswünsche. Also sie wollten weiße Wölfe, Werwölfe, Raben, Formen- und Gestaltenwandler, Mitternachtswesen und ich bin wirklich konfrontiert worden mit einer fast shakespearehaften poetischen Gesellschaft, sodass es meine Aufgabe war, diese Landschaften und diese Räume für die Kinder tatsächlich zu suchen, zu finden und ihnen die Möglichkeit zu geben, für einen Moment in ihrem Leben darin wirklich zu leben. Und das heißt, wenn der Werwolf in diesem dunklen Haus ist oder ein Mitternachts- oder Wasserwesen dort wirklich in diesem Wasser lag, waren die Kinder auch in Momenten, das fühlte sich ein bisschen an wie eine kollektive Hypnose. Es hatte was Hypnotisches und sie wollten, teilweise haben sie auch gesagt, dass sie ganz weit weg waren. Dass sie gar nicht mehr aufwachen wollten, weil der Schlaf natürlich auch ein Zustand ist und diese Schlaf-, Traum-, hellwache Stimmung, die es möglich macht, diese inneren Gedankenwelten zu berühren. und überhaupt ihnen zu begegnen.
Vielleicht noch ein Gedanke zu diesen Träumen, den konkreten Ideen der Kinder, die sie haben. Das, was mich so überrascht hat, war, dass viele sich nach der Nacht sehnen und nicht nach dem Tag, als wäre der Tag das, was ihnen wirklich Angst macht. Sagen ja einige ganz konkret, ich fühle mich in der Nacht sicher zum Beispiel. Ja.
Also es gab ja auch tatsächlich eine Frage, wie sie Nacht definieren. Und die Nacht schien irgendwie ein Ort zu sein, der zwar unheimlich ist, der aber auch, also in dem man irgendwie sich wohlfühlen kann, weil die Dunkelheit ein Schutzort ist, weil der Traum auch etwas ist, also ja ein Ort, an dem man ein anderes Bewusstsein erreichen kann und auch ein anderer Mensch werden kann. Insofern war die Nacht jetzt gar nicht so durchzogen von Geistern, Schatten und Gruseligkeiten, sondern war eigentlich eher so ein ruhiger Ort, der ihnen gehört, der auch unteilbar ist. Da bricht auch keine Gegenwart ein.
Was haben denn die Kinder gesagt? Ich glaube, das Projekt zu machen ist das eine, aber das müsste ja auch etwas mit ihnen machen, mit dieser Konfrontation.
Ich glaube, es geht um Vertiefung und um Wahrnehmung und auch um Erkenntnis. Es geht überhaupt erstmal darum, einen hörenden und sehenden Raum zu schaffen, in dem die Kinder geborgen und geschützt über das sprechen, was man nicht sagt. Man sagt nicht, dass man sich nicht wohlfühlt, dass man nicht existieren will auf dieser Erde. Man sagt nicht, dass man Angst hat, sich aus Wut und Verzweiflung umzubringen. Das sind Gedanken von 12-Jährigen, die ansonsten gar nicht ans Tageslicht treten. Und durch die Konfrontation und auch durch diese unterschiedlichen Wahrnehmungsstufen, das heißt, sie haben die Gedanken aufgeschrieben, dann habe ich ihnen einen Brief zurückgeschrieben, dann haben wir quasi gemeinsam dramaturgisch diesen Text so kondensiert, dass er wirklich Teil ihrer eigenen Sprache ist und sie auch in der Lage waren, den zu repetitieren, also wiederzugeben. Also den Wunsch zu haben, zu fliegen oder mit seine Katzen zu lieben, es gibt keine Wertung.
Ich habe Angst, alles zu verlieren.
I think we suddenly realized we had a lot of people in common.
Rotterdam ist kein Festival der großen Gala-Premieren des Roten Teppichs oder des Star-Rummels. Und wenn Stars hierher kommen, dann oft in anderer Funktion. So wie dieses Jahr die zweifache Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett.
Taste, I think it's the benefit of growing up with, like in Australia, with four terrestrial channels.
Blanchett kündigte eine enge Zusammenarbeit mit dem Festival an, um einen Filmfonds für geflüchtete und migrierte Filmschaffende ins Leben zu rufen. Erst einmal mit einem Startkapital von 500.000 Euro sollen zukünftige Filmprojekte gefördert werden. Blanchett, nicht als Starlet, sondern als Botschafterin, Politikerin und Produzentin war hier zu erleben. Ein spannender Kontrast zu ihren sonstigen Festivalauftritten. Denn genau dieser Einsatz für das Kino jenseits der Industrieländer ist es, was Rotterdam so besonders macht. Filmemacherinnen und Filmemacher aus Nepal, Kambodscha oder Lesotho erhalten hier über den sogenannten Hubert Baals Fund und das Festival Branchenprogramm Finanzierungs- und Gestaltungsräume, die sie im internationalen Förderdschungel nur selten bekommen. Rotterdam wird so zu einem Hafen für das Kino des globalen Südens und einem Tor für ganz besondere Kinoträume. Wenn im taiwanesischen Film Blind Love von Julian Chu eine Mutter ihren queeren Gefühlen freien Lauf lässt, werden die blinden Flecken einer angeblich so offenen Gesellschaft sichtbar. Oder wenn der malaysische Film Die Tränen aus Kuala Lumpur traumwandlerisch mehreren Figuren durch die Metropole Kuala Lumpur folgt, sie dabei begleitet, wie sie sich suchen und finden, wie auch plötzlich neben einer schönen Topografie einer Stadt im Wandel auch ein neuer Blick auf das Konzept der Familie folgt. Und auch einem deutschen Film gelingt das.
Hast du ihn heute gesehen?
Nein.
Ich glaube, es geht ihm nicht gut.
Das weiß ich.
Im Haus meiner Eltern heißt das Debüt von Tim Ellrich, der dieses Jahr im Tiger-Wettbewerb in Rotterdam läuft. In schönen Schwarz-Weiß-Bildern erzählt der Film die Geschichte einer Therapeutin, die nicht nur für ihre älter werdenden Eltern, sondern auch für ihren schizophrenen Bruder sorgen muss.
Ja, letztlich sind Sie nicht für ihn verantwortlich.
Ach, wer denn dann? Wer ist verantwortlich?
Weil ich habe mit deinem Bruder nichts zu tun.
Ich habe Tim Ellrich kurz vor seiner Weltpremiere in Rotterdam getroffen, um mit ihm über seinen sehr persönlichen Film zu sprechen.
Bei dieser genauen Familienkonstellation geht es eigentlich um die Familie, die ich kenne von mir zu Hause. Es basiert auf meiner eigenen Familie. Und daher war es etwas, was ich einfach Zeit meines Lebens beobachtet habe. Und ich wusste immer, weil ich auch einen schizophrenen Onkel hatte, der bei meinen Großeltern gelebt hat und der sich immer mehr zurückgezogen hat, dass das etwas ist, was ich irgendwann mal filmisch verarbeiten möchte und im sukzessive der mit dem Rauswachsen aus dieser Geschichte und das Mitbeobachten habe ich immer mehr gemerkt, dass eigentlich die Figur meiner Mutter, die sozusagen eben sich darum kümmert, sich um alle da zu pflegen, ihre Eltern und eben ihren schizophrenen Bruder auch, immer mehr sich konzentriert und weggeht halt von meinem Onkel. Aber daher war ich daran interessiert, weil ich einfach damit aufgewachsen bin und das so kannte.
Das Biografische, wenn ich richtig informiert bin, geht ja noch viel weiter. Sie haben auch an Orten gedreht, die Sie kennen. Warum war Ihnen das wichtig?
Das ist so im Prozess der Produktion gekommen, dass auch Orte haben ja einen Charakter. Und das sind Anordnungen der Räume, es sind Treppen, wie sie angelegt sind. Und es ist ja auch immer so, man hat bei so einem Projekt dann auch immer das Gefühl, man hat eine Verpflichtung, der Realität und seiner Familie und der Geschichte gerecht zu werden. Und glücklicherweise hat unsere Produktion und auch das ZDF Kleine Fernsehspiel uns das erlaubt, sowas zu machen, weil das einfach unglaublich mir den Rücken freigehalten hat, dass ich dem gerecht werde und dass es hier in den Räumen spielt, wo es passiert ist. Und es ging dann auch so weit, dass zum Beispiel die Briefe, die in dem Film benutzt werden, die Originalbriefe sind, die mein Onkel auch selber geschrieben hat. Also es war eine ganz verrückte Kombination von Realität und Fiktion, ja. Aber es war eben wichtig, ja.
Aber was erzeugt das? Ist das auch eine Suche nach Authentizität einer Geschichte? Das ist ja kein Zufall, man hätte es ja sicher auch ausdenken können. Der Film hat aber auch nichts Dokumentarisches. Also es ist ja vielleicht doch eine Suche nach einer versteckteren Wahrheit?
Genau richtig, glaube ich. Es ist genau das. Man sucht Authentizität und da ich davor auch einen Dokumentarfilm gemacht habe, merkt man manchmal, dass das bloße Abfilmen der Realität auch seine Tücken hat. Es ist gar nicht, und das war dieser Versuch dieser Realität und dieser Authentizität und der inneren Wahrheit dieser Geschichte näher zu kommen. Und da hat uns oder hat mir oft und uns auch einfach diese Fiktion geholfen, weil man dort noch mehr herauskristallisieren konnte, was dort passiert. Und aber das war der Wunsch, diese innere Wahrheit dieser Geschichte zu finden und auch zu suchen.
Obwohl der Film ein Porträt einer ganzen Familie ist, würde ich sagen, gibt es schon eine Hauptfigur, ne? die Holle, die Therapeutin, aber auch eben Tochter ist, Schwester in dem Fall. Und die natürlich irgendwie die Person ist, zu der immer alle kommen. Ja? Sie trägt so ein bisschen die Last, würde ich sagen, vieler Probleme der Familie mit sich. Wie würden Sie diese Figur am Anfang des Films beschreiben? Ist das eine Figur vielleicht, die von vornherein sich ihrer Verantwortung nicht ganz bewusst ist oder nur zu wenig bewusst ist?
Spannende Frage. Ich glaube, sie ist sich ihrer Rolle sehr wenig bis gar nicht bewusst. Und der Film gibt sie auf die Reise, das zu sehen. Und sie wird auch an Kernpunkten immer damit konfrontiert. Ob es ihr Mann ist, der sie fragt, ob sie ihre Eltern lieben würde, wenn sie nicht ihre Eltern wären, einfach als Person. Oder ob sie dann merkt, wenn sie ihrem Bruder näher kommt, was das eigentlich alles mit ihr macht. Also ich denke, es ist halt jemand, der denkt, es muss so sein, dass man hilft, der das Helfen an sich nicht hinterfragt und sich auch nicht darüber bewusst ist, welche unterschwelligen Motive sie mit dem eigentlich guten Helfen noch so vorhat, was sie sich davon eigentlich im Gegenzug auch erwartet. Und das ist diese Komplexität des Helfens, glaube ich, das an sich eine der schönsten Aktionen ist, die wir in unserer Gesellschaft tun können. Und das zeigt es, glaube ich, in einer Vielzahl von Formen. Ja.
Aber auch natürlich die Last und die Unsicherheit, die damit verbunden ist. Ich glaube, es gibt einen Moment, eine Figur sagt hier jedenfalls, warum machst du das eigentlich? Fühlst du dich gezwungen, weil das deine Eltern sind? Muss man das machen? Das ist schon eine sehr hinterhältige Frage, könnte man sagen. Ne? Aber es ist eine Leitfrage des Films, würde ich sagen, oder?
Absolut. Es ist eine hinterhältige Frage und es ist die Leitfrage des Films. Und es ist auch eine Frage, auf die man nicht eine Antwort findet. Man kann sich diese Frage immer wieder stellen und auch ich, als ich nachdem ich das am Set gehört habe, weil es ist aus dem Drehbuch heraus, oft haben wir mit Improvisation ein bisschen gearbeitet, um das so ein bisschen noch zu vertiefen. Und so kam mir dann, habe ich Johannes Zeiler, der diesen Satz sagt, gesagt, bitte geh doch in diese Richtung. Und auch bis heute habe ich, auch für mich und auch für die Figur, keine Antwort. Und ich glaube, das ist, warum ich Filme mache und das ist, was ich an Filmen besonders mag, ist, wenn sie Fragen stellen, auf die man auch nach Monaten der Auseinandersetzung keine Antwort drauf findet. Keine klare, jedenfalls.
Ist das auch der Grund, warum der Film in einem sehr interessanten Schwarz-Weiß gehalten ist? Auf jeden Fall die Abwesenheit von Farbe ermöglicht nochmal einen klareren Blick auf die Verhältnisse, dachte ich mir.
Ich denke, genau so ist es. Ich denke, wir haben das zwar in Farbe gedreht und dann ist im Schnitt uns das gekommen, dass das Wegnehmen der Farbe einen Fokus setzt, die Menschen und gleichzeitig aber auch thematisch und spirituell ein bisschen diese innere Leere des schizophrenen Bruders, der ja nur noch wenig Aktion und Handlung in seinem Leben macht. Und es hat einfach gepasst, ohne dass es dadurch eine aufgezwungene, meiner Meinung nach, Dramatik bekommen hat, sondern es war einfach eben ein komplementativerer Stil, der das halt einfach die Essenz in den Fokus setzt.
Und du brauchst gar nicht so unschuldig zu tun. Du wolltest doch immer, dass er wegkommt.
Ich wollte, dass er behandelt wird. Aber vor 30 Jahren.
Ja, aber er wollte nicht.
Ich habe mich immer um euch bemüht. Und gedacht, wir sind füreinander da.
Tim Ellrich, Regisseur von Im Haus meiner Eltern. Der Film kommt im April schon in unsere Kinos und kann heute einen der wichtigsten Preise des Festivals von Rotterdam gewinnen. Und dieses Rotterdam, das ich versucht habe, ein bisschen vorzustellen, es bleibt ein Ort, an dem das Kino als Idee zu sich selbst finden kann. Ein Labor, das Filme nicht als Produkte verwaltet, sondern als Prozesse begreift. Und vielleicht liegt ja genau darin die Freiheit, die dieses Festival seit 54 Jahren so faszinierend macht. Es ist wieder soweit. Am Donnerstag wird die 75. Berlinale eröffnet und es ist in gewisser Weise der Beginn einer neuen Festival-Ära, denn es ist die erste Ausgabe der neuen Leiterin Trisha Tuttle, die Amerikanerin, die lange Jahre das BFI Film Festival in London geleitet hat, hat in den letzten Monaten in Berlin vieles verändert. Sie hat ein neues Team gefunden, die Sektion Encounters abgeschafft, eine neue Reihe für Debütfilme geschaffen und neue Sponsoren gefunden. Manches hat sie auch beibehalten und nun entlässt sie die jetzige Festivalausgabe in die Welt. Vorher hat aber noch Susanne Burg, meine Vollbild-Kollegin, mit ihr gesprochen. Hallo Susanne.
Hallo Patrick.
Du hast Trisha Tuttle schon mehrmals getroffen. Welchen Eindruck hast du überhaupt jetzt erstmal von ihr?
Ja, ich finde, sie ist eine ganz offene Person. Habe immer wieder auch gehört, wie teamorientiert sie ist, gut vernetzt in der Branche. Ich finde sie auch sehr gewissenhaft. Also sie wollte die ganze deutsche Filmbranche kennenlernen, ist wochenlang durch Berlin gelaufen, hat sie erzählt, hat geguckt, welche Kinos sich vielleicht noch eignen könnten als Berlinale Spielorte. Und sie hat immer gesagt, dass sie nicht zaubern kann und dass sie auf langsamere Formen setzt, auch auf Tradition. Also ich finde, sie hat so diese Mischung aus Aufbruchsgeist und Realismus, auch Pragmatismus. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwie so mit wem wir auch sprachen, ob aus der Filmindustrie oder der Presse, alle waren irgendwie so neugierig, wie diese Berlinale jetzt wird. Die Erwartungen sind ziemlich hoch.
Das stimmt allerdings. Und jetzt steht ja auch das Programm. Und es ist schön, dass Tom Tykwer wieder mal eine Berlinale eröffnet, aber es ist der erste deutschsprachige Film seit 1999. Das ist ja schon ganz besonders. Schauspielerin Tilda Swinton bekommt den Ehrenbären. Sie war ja schon mit 28 Filmen auf der Berlinale. Und Jurypräsident Todd Haynes ist ja auch ein alter Bekannter. Wie schätzt du jetzt das allgemeine Programm erstmal ein?
Naja, bislang kennen wir es ja nur vom Papier her. Wir müssen natürlich die Filme im Wettbewerb erst gucken. Aber von den Namen her gibt es, sagen wir mal, überschaubar viele große Namen. Der US-Amerikaner Richard Linklater ist dabei, der rumänische Regisseur Radu Jude, der Koreaner Hong Sang-soo. Aber so manch einer hätte sich vielleicht doch noch ein paar mehr schillernde Namen erhofft. Dann gibt es natürlich diese Berlinale Special-Reihe, die Gala-Reihe. Da gibt es große Namen, den neuen Film des koreanischen Regisseurs Bong Joon-ho. Das hat viele beeindruckt. Timothée Chalamet wird fürs Biopic über Bob Dylan nach Deutschland kommen. Complete Unknown für die Deutschland-Premiere. Aber ganz ehrlich, wenn man sich im letzten Jahr Cannes und Venedig angeschaut hat, da standen die Stars ja Schlange auf dem roten Teppich. Und viele Filme, die jetzt Oscar-nominiert sind, die hatten entweder in Cannes oder Venedig Premiere. Und als ich Trisha Tuttle in ihrem Büro am Potsdamer Platz getroffen habe, da habe ich sie erstmal auch gefragt, ja, wo sie denn eigentlich den Platz der Berlinale in der aktuellen Festivallandschaft sieht.
I see that we have a really important place in the year, first festival of the year. I think we are in the middle of a change in the industry where...
Wir haben einen wichtigen Platz. Wir sind das erste große Festival des Jahres. Ich glaube, wir befinden uns gerade mitten in einem Wandel in der Branche. Nach der Pandemie erkannten viele größere Rechteinhaber, wie wichtig der Kinomarkt und eine Kinoauswertung für ihre Filme ist. Im Augenblick kommen innerhalb von 6 Monaten zu viele Filme auf den Markt. Und ich glaube, bald wird es sich wieder auf 12 Monate verteilen. und dann ist die Berlinale in einer guten Position. Aber es ist ein Prozess. Cannes ist im Moment so stark, weil es zu einem sehr guten Zeitpunkt im Jahr stattfindet und viele Filme entstehen, die dann in Cannes Premiere haben.
Venice is strong in the last sort of 10 years because of the change in the award season.
Venedig ist in den letzten 10 Jahren stark geworden, weil sich die Preisverleihungssaison geändert hat. Das wird sich wieder ändern. Wir wollen, dass die Menschen das ganze Jahr über in die Kinos gehen. Und das werden sie nicht tun, wenn es keine guten Filme im Kino gibt.
I think where we want to be, because we want to get people going to cinemas all year long, and they won't do it if they're not good films that cinemas can program to bring them in.
Also Trisha Tatte sieht die Zukunft der Berlinale durchaus optimistisch.
Du hast ja vorhin gesagt, Trisha Tatte wollte auch die deutsche Filmlandschaft kennenlernen. Jetzt sind zwei deutsche Produktionen im Wettbewerb, Was Marielle Weiß von Frederik Hambalek und Yunnan wahrscheinlich von Amir Farka Eldin. Das sind relativ unbekannte Regisseure, ich glaube auch für uns beide. Wie hat sie denn diese Entscheidung begründet?
Naja, und dann muss man ja auch sehen, bekanntere Regisseure, deutsche Regisseure sind nicht im Wettbewerb, wie Bohan Kobani oder Jan-Ole Gerster, der Regisseur von Oh Boy und Lara. Die sind entweder im Panorama oder im Berlinale Special. Also irgendwie eine interessante Entscheidung. Ihre Antwort darauf ist:
You can't isolate single films. It's always the relationship they have to each other. I think
man kann einzelne Filme nicht isolieren. Es geht immer um die Beziehung, die sie zueinander haben. Ich glaube, wir waren dieses Jahr wirklich daran interessiert, ein paar Filmemacher hervorzuheben. Was Marielle Weiß ist ein Film, von dem ich glaube, dass er viel internationale Aufmerksamkeit bekommt. Burhan Kobanis Film ist großartig und er läuft in der Berlinale Special. Er ist ein wirklich wichtiger Film im Festival. Aber ich denke, wir brauchen überall starke deutsche Filme im Programm. Genauso wie wir überall starke internationale Filme brauchen. Es muss eine Mischung sein.
But I think we need strong German films everywhere in the program, just like we do strong international films. It has to be a mix.
Also hier hat deutlich die Programmerin geantwortet, die Beziehung der Filme untereinander betrachtet. Wenn wir dann den Blick auf den Wettbewerb werfen, muss man mal schauen, wie die deutschen Produktionen mit den anderen internationalen, wie die den Stand halten.
Jetzt hat sie auch noch seit der letzten Berlinale-Ausgabe eine sehr politische Diskussion geerbt. Die Kontroverse nach der Preisverleihung und die sehr einseitigen pro-palästinensischen Aussagen. Sie hat in den letzten Monaten viel damit verbracht, wie die Berlinale damit umgeht. Kann. Wie hat sie sich denn dir gegenüber dazu geäußert?
Naja, es gibt wohl einen Beauftragten, der sich ausschließlich darum gekümmert hat, wie im Fall der Fälle mit welchen politischen Statements auf der Bühne, jenseits der Bühne umzugehen ist. Ich habe sie darauf angesprochen, dass die Frage, wie mit politischen Äußerungen umzugehen, ist ja auch für alle Festivals eine Frage ist. Kann, wenn wir uns erinnern, hat die Politik im letzten Jahr sehr deutlich ausgesperrt und uns bei der Eröffnung in der Vortex von Cannes willkommen geheißen. Demonstrationen auf der Croisette waren verboten, Anstecknadeln mit Statements waren verboten. Also man kann sagen, das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und ich habe Trisha Tatte gefragt, welchen Weg sie für die Berlinale für den geeigneten hält.
That's a universe inside of a question. Cannes is not a public festival, so it's a very different kind of situation. It's an industry festival. It is a bubble. It is a vortex. And I.
Das ist ein Universum innerhalb einer Frage. Cannes ist kein öffentliches Festival. Es ist also eine ganz andere Situation. In Cannes trifft sich die Filmindustrie. Es ist tatsächlich eine Bubble, eine Vortex. Und es ist viel einfacher, gemeinsam zu sagen, das sind die Regeln und wir halten uns dran. Die Berlinale ist sowohl ein Branchenfestival als auch ein Publikumsfestival. Letztes Jahr haben wir 324.000 Eintrittskarten verkauft. Für uns gilt die Meinungsfreiheit. Und das sind Dinge, die wir im Gleichgewicht halten müssen. Außerdem befinden wir uns in einer Hauptstadt. Es ist eine politische Stadt, eine Stadt mit einer langen Geschichte. Der Versuch, die Politik hier auszublenden, wäre erstens unmöglich und zweitens sehr erdrückend.
more and balance perspectives rather than shut particular perspectives out. And I really, having spoken a lot to people from last year.
Außerdem hoffe ich, dass wir mehr ausgewogene Perspektiven schaffen, anstatt bestimmte Perspektiven auszuschließen. Ich habe im letzten Jahr mit vielen Leuten gesprochen. Was sie bei der Preisverleihung vermisst haben, war eine ausgleichende Perspektive und Empathie für die Geiseln. Ich denke, unsere Aufgabe als Festival ist es, während der gesamten Berlinale ausgleichende Momente zu schaffen, damit sich die Menschen gesehen und gehört fühlen.
I think our job as a festival is to create balancing moments across the whole of the Berlinale so that people find their space and feel seen and heard.
Nun hat die Organisation BDS zum Beispiel ihre Forderung nach einem Streik gegen die Berlinale im November erneuert. Also es gibt radikale Positionen, aber Trisha Tuttle glaubt trotzdem an den Dialog und sie will natürlich, dass die Leute vor allem über Filme sprechen, nicht über Politik, und dass es diesen Buzz gibt bei der Berlinale, so eine, diese Begeisterung. Und da sieht sie nach wie vor ein großes Potenzial, das auch ja noch weiter voranzutreiben.
Give us some time, give us a couple of years. You know, people have said,
geben Sie uns etwas Zeit, ein paar Jahre. Die Leute haben letztes Jahr zu uns gesagt, oh, es ist keine gute Zeit für Sponsoring. Aber wir haben neue Sponsoren ins Boot geholt. Die großen Studios haben in den letzten Jahren nicht unbedingt ihre Filme hier uraufgeführt. Ich möchte nicht von Studiofilmen überrannt werden. Aber wir haben dieses Jahr 3 Filme von Studios. Ich glaube, man kann eine Begeisterung erzeugen. Die Branche ist im Wandel. Und wir müssen auch zeigen, dass wir etwas für die Filme tun können, wenn sie kommen. Ich glaube, dass die Menschen in Deutschland manchmal einen kritischeren Blick auf die Berlinale haben als in anderen Ländern. Wenn ich mit Leuten außerhalb Deutschlands spreche, weiß ich, dass sie unbedingt eine wirklich starke Berlinale wollen und sie sind bereit, mit uns zusammenzuarbeiten.
Desperately need a really strong Berlinale and they're willing to work with us to make sure that we can create one.
Also klar, natürlich, die Festivalchefin, sie verbreitet viel Optimismus. Jetzt muss man mal schauen, die erste Berlinale beginnt. Aber was vielleicht wirklich ganz wichtig ist, es ist die erste Berlinale und wir müssen dann noch schauen, wie sie sich unter der Ägide von Trisha Tuttle auch weiterentwickelt.
Und das sehen wir dann am Donnerstag, wenn Trisha Tuttle auf der Bühne im Berlinale-Palast steht und ihre erste Berlinale eröffnet. Und Vollbild kommt dann wie gewohnt live vom Festival Trubel ab nächsten Samstag. Danke, Susanne.
Gerne.
Die Berlinale, die ja nächste Woche beginnt, ist die erste seit langer, langer Zeit, die in die heiße Phase eines Bundestagswahlkampfs fällt. Die politische Stimmung der letzten Wochen hat auch die deutsche Filmszene nicht unberührt gelassen und Filmschaffende protestieren gegen eine mögliche Zusammenarbeit der Mitteparteien mit der AfD. Und sie fordern insgesamt ein Umdenken angesichts des politischen Klimas in Deutschland. Christian Berndt über die deutsche Filmszene in Zeiten des Bundestagswahlkampfs.
Unsere Bitte an Sie. Beteiligen Sie sich, wie wir, am demokratischen Diskurs, äußern Sie Ihre Meinung und machen Sie klar, dass es nicht okay ist, die AfD zu wählen.
Die Schauspielerin Laura Tonke in einem Video der Wahlkampagne Nicht okay. Über 40 Künstler rufen dazu auf, bei den Bundestagswahlen die Stimme abzugeben und nicht die AfD zu wählen. Initiiert haben die Online-Kampagne die Schauspielerin Tina Pfuhr und der Politikwissenschaftler Julian Noah Probst. Die beiden sind Nachbarn und Freunde.
Die Kampagne ist tatsächlich hier in diesem Wohnzimmer entstanden. Wir haben viel über Politik diskutiert in unserem Freundeskreis, waren auf vielen Demonstrationen und waren teilweise so hilflos, was man in dieser politischen Situation machen kann. Und haben dann gedacht, wir haben ja eine Stimme, warum nutzen wir die nicht und sammeln viele Stimmen, die eine Reichweite haben und positionieren uns gemeinsam und zeigen Haltung.
Gesammelt haben die beiden Stimmen von Prominenten aus verschiedenen Branchen.
Ich bin kein Filmschaffender, aber wir haben recht schnell gemerkt, dass die Filmschaffenden alle sehr mutig sind. In anderen Branchen haben wir da mehr Zurückhaltung erfahren. Also wir haben da viel mehr Zusagen am Anfang bekommen, obwohl wir auch unsere Fühler natürlich in andere Branchen ausgestreckt haben.
Es gab auch viele Absagen, auch von Schauspielern.
Auf jeden Fall zeigt das deutlich das Gefühl der Unsicherheit, was gerade schon stattfindet. Also dass Menschen absagen, weil sie nicht wissen, was das für eine Konsequenz haben könnte.
Inzwischen gibt es, meint Probst, Tausende von Hasskommentaren. Begonnen haben die beiden die Arbeit an der Kampagne schon im November. Die Videos sind unter anderem auf YouTube zu sehen. Ganz spontan entstanden ist dagegen eine andere Aktion, die Ankündigung von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, für seinen Antrag im Bundestag zur Verschärfung der Migrationspolitik auch Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen, war für Schauspielerin Luisa Céline Gaffron das Signal, zur Tat zu schreiten.
Dann gab es ja große Demonstrationen am Wochenende und trotzdem habe ich aber Anfang der Woche gemerkt, dass die Dramatik dessen, was das eigentlich bedeutet, außerhalb so einer politisierten Bubble um mich drumherum noch nicht so ganz angekommen ist.
Zusammen mit dem Schauspieler Jonathan Berlin hat Gaffron einen offenen Brief an Friedrich Merz verfasst, in dem der Erhalt der Brandmauer gegen die AfD gefordert wird und beide haben in der Kulturszene nach Mitunterzeichnerinnen gesucht. Innerhalb weniger Tage kamen über 500 Unterzeichner aus der Kulturszene zusammen, von Daniel Brühl bis Katja Riemann.
Ich war einfach nur so überwältigt und froh. Es war eine Aktion von unter 2 Tagen. Und sowas wie so ein Brief, der ist auch jetzt überhaupt erst in der Form möglich. Weil wenn ich überlege, dass man früher nur ein Telefon hatte und keine E-Mails, so dann wäre sowas auch gar nicht so schnell gegangen. Weil ich bin zwischendurch an meinem Telefon gehangen und gleichzeitig am Laptop und hatte Earpods drin, sodass ich auf meinem Telefon noch schreiben konnte.
Als prominente Schauspielerin, sagt Gaffron, spürt sie die Verpflichtung, sich für die Demokratie einzusetzen. Dass die Initiatoren dieser beiden Kampagnen zur jüngeren Generation gehören, ist wohl kein Zufall.
Ich kann für mich selber sagen, dass ich mich als Teil einer Generation sehe, die ihr ganzes Erwachsenenleben eigentlich eine Katastrophe nach der anderen erlebt hat. Also so weltpolitisch, mit Klimakrise, Kriegen. Das ist natürlich was politisiert.
Auch der Direktor der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, Wolf Plessmann, bemerkt bei seinen Studierenden ein verstärktes politisches Interesse.
Wo ich es besonders immer wieder wahrnehme, ist bei der Auswahl von Themen für Filme, die ja immer sehr persönlich sind, gerade bei jüngeren Filmschaffenden. Aber die persönlichen Themen sind jetzt ganz häufig politischer, als sie das noch vor einigen Jahren waren.
Allerdings gibt es auch die vielgehörte Kritik, dass sich im deutschen Kino aktuelle politische Fragen zu wenig widerspiegeln, etwa in der Art, wie man es im französischen Kino erleben kann. Das hat, meint Regisseur Christoph Hochhäusler, verschiedene Gründe.
Es gibt auf jeden Fall keine starke Tradition des politischen Kinos. Es gab schon in der Vergangenheit natürlich immer wieder die Versuche von Schlöndorff, von Trotter und anderen, politisch auch zu reagieren. Aber es war nie eine starke Tradition. Das ist auf jeden Fall anders im italienischen und auch französischen und auch im US-amerikanischen Kino. Also auch das Kino als Erklärer, Verfechter und Verführer, sage ich mal, für die demokratische Idee, das spielt im US-Kino eine riesige Rolle. Seit den 30er Jahren.
Aber die mangelnde politische Aktualität des deutschen Kinos hat auch konkrete Ursachen, so Hochhäusler.
Einer der Gründe ist natürlich die wahnsinnige Langsamkeit unseres Systems. Also angenommen, man will jetzt reagieren auf die fatale Entscheidung von Friedrich Merz, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Bis der Film dann ins Kino käme, sind wir schon in der übernächsten Wahl wahrscheinlich. Das ist oft einfach zu langsam, wie wir agieren im deutschen Film. Ich fände aber natürlich toll, wenn man auch zu aktuellen Debatten Filme machen könnte und man Filme eben auch nutzen könnte, um emotionale Reservoirs bestimmter Themen in die Bevölkerung zu tragen.
Einen Kinofilm zu verwirklichen, kann im komplizierten deutschen Filmfördersystem bis zu 5 Jahre dauern. Das soll sich mit dem neuen Filmförderungsgesetz bessern. Aber vielleicht wird auch eine neue Generation von Filmschaffenden das deutsche Kino politisch stärker an die brennenden Gegenwartsfragen heranführen.
Soweit Christian Berndt mit seinem Blick auf die deutsche Filmszene während des Bundestagswahlkampfs 2025. Am Freitag ist Valentinstag, für viele traditionell ein Tag, an dem die große wahre Liebe gefeiert wird, wenn das auch alles ziemlich durchkommerzialisiert ist. Doch so einfach ist das mit der Liebe nicht. Also Glück, Partnerschaft und Zärtlichkeit, die lassen sich eben nicht planen. Viel zu oft funkt das Leben einfach dazwischen. Und genau davon, von diesen kleinen und großen Hürden der Liebe, davon erzählt der Dokumentarfilm »Wie die Liebe geht« von Judith Keil und Antje Kruska. 7 Jahre lang haben sie 4 Paare begleitet, um zu zeigen, wie sich Liebe im Laufe der Zeit verändert.
Wir haben uns einfach immer weiter voneinander entfernt. Wir haben hier so eine Couch, ich lieg da, sie liegt da. Noch nicht mal Kopf an Kopf.
Naja, das verflixte 7. haben wir dann fast geschafft. Trennen sich natürlich auch viele.
Ein Ausschnitt aus »Wie die Liebe geht« und ich konnte vor der Sendung mit den beiden Regisseurinnen Antje Kruska und Judith Keil sprechen und wollte von ihnen wissen, warum gerade 7 Jahre? Ging es darum, vielleicht der Liebe im verflixten 7. Jahr hinterher zu spüren?
Also am Anfang stand unsere Lust darauf, eine Langzeitbeobachtung in unser Oeuvre einzubinden. Also das hat uns schon ein bisschen länger umgetrieben und dann dachten wir, okay, irgendwann muss man ja mal damit anfangen. So. Und dann war das diese Ursprungsidee, weil uns persönlich beide Langzeitbeobachtungen immer sehr faszinierend, sehr berührend, sehr bewegend. Sei es jetzt filmische Langzeitbeobachtungen, dokumentarfilmische, spielfilmische, About a Boy zum Beispiel, oder auch fotografische Arbeiten. Genau, dann dachten wir fangen mal an. Jetzt an dem Punkt unseres Lebens, so mit Ende 40, vielleicht auch mal sowas mit einzubinden. Und dass es das Thema Liebe war irgendwie sehr schnell naheliegend für uns, weil das hat uns schon bei all unseren Filmen irgendwie umgetrieben. Die Liebe spielt ja in allen Biografien ein sehr großes Thema. Und da mal so den Spot drauf zu richten, war für uns gleich schlüssig, weil wir uns natürlich auch versprochen haben, dass im Laufe einer Zeitspanne von 7 Jahren auch was passieren wird.
Ja, 7 Jahre ist ja quasi der gesetzte Rahmen. 4 Paare, 7 Jahre. Warum 7 Jahre? Liegt das an dem verflixten 7. Jahr, was ja in Beziehungen sprichwörtlich ja immer so ein Breaking Point sein soll, angeblich?
Ja, natürlich. Es war ein bisschen eine redaktionelle Idee auch der betreuenden Redakteure. Denn man muss das ja im Fernsehen auf eine Art rechtfertigen, warum man da Leuten so lange freie Hand gibt, einen Dokumentarfilm zu machen. Und also ganz ursprünglich haben wir gedacht, das wird was richtig Langes, und haben irgendwie so gedacht, ach, vielleicht ja sogar 20 Jahre oder so, also sehr vermessen. Da war dann aber gleich klar, naja, man weiß auch sowieso gar nicht, ob das Fernsehen so lange existieren wird und überhaupt, ob wir noch existieren. So, das weiß ja kein Mensch. Dann kam erstmal so runtergeschraubt auf 10 Jahre und dann eben tatsächlich diese kleine Verkaufsidee von 7 Jahren, was, finde ich, sowieso eigentlich eine gute Zeitspanne ist. Aber letzten Endes war es natürlich schon so, dass die Paare, die wir als Protagonistenpaare gefunden haben, die kannten sich schon. Wir sind jetzt nicht beim ersten Date irgendwie dabei gewesen und konnten dann sagen, okay, das hier ist das verflixte 7. sozusagen am Ende, sondern die kannten sich schon ein kleines Stück, jetzt auch nicht unendlich viele Jahre, aber das, was wir dann sozusagen zum Anlass des Starts genommen haben, war sozusagen ein Punkt in der Beziehung, wo, glaube ich, die romantische Liebe auf jeden Fall bei allen noch ja als Idee und Ziel, dies möglichst lange zu erhalten, präsent war, aber wo man gesagt hat, okay, wir verbinden uns jetzt und wollen das für eine ganz lange Zeit miteinander probieren, entweder über Heirat oder wir bekommen Kind oder wir gehen die Familienplanung erstmal an. Und genau, da haben wir uns dann in diese Leben geschmissen.
Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, man musste die Redakteure, die Geldgeber überzeugen von dem Projekt. Aber ich glaube, man muss auch die Paare, die Protagonistinnen und Protagonisten überzeugen. Es sind 4 Paare geworden am Ende, die Sie auch hineingelassen haben in ihre Leben über so lange Zeit. Wie lange sucht man da? Wie lange muss man überreden? Und vor allem, wie überzeugt man Paare zu sagen, hier, wir sind 2 Neue und wir bleiben für 7 Jahre an eurer Seite?
Ja, ich meine, das ist natürlich grundlegend für das Ganze, dass die Paare und Protagonisten selber erstmal sich das überhaupt vage vorstellen können, sich so lang ein Kamerateam, ein Filmteam mit ins Leben zu lassen. Und die Suche hat sich auf verschiedenen Wegen, also wir haben uns auf verschiedene Wege gemacht. Wir sind am Anfang ganz viel tatsächlich auf Hochzeitsmessen gelatscht und dachten, okay, hier sind auf jeden Fall viele Paare, die eben genau an diesem Punkt im Leben stehen, zu sagen, wir denken an dieses für immer und wir wollen wirklich dieses Leben miteinander teilen, was für uns schon so ein wichtiger Grundgedanke war für den Start. Haben da tatsächlich auch eins unserer Paare getroffen, aber lustigerweise nicht, weil die dann Interesse hatten, da so zu diesen Ständen als Kunden zu gehen, sondern die hatten selber da einen Stand. Das sind Benny und Niki, die waren damals auch wirklich noch sehr jung, also auch Anfang, Mitte 20 erst, und die hatten da selber so einen Stand zum Ringe schmieden da angeboten. Und wir kamen mit denen ins Gespräch, fanden die wahnsinnig nett und auch erstmal so erfrischend, so ein bisschen so eine andere Farbe als der Rest des Klientels da, irgendwie Benny mit seinen punkigen Haaren und so. Und genau, die hatten auch irgendwie Lust. Und ich meine, die Frage, warum lassen sich Leute auf so ein Projekt ein, die ist sowieso nicht so klar zu benennen oder zu definieren. Da ist erstmal Sympathie sehr wichtig, eine gegenseitige Sympathie. Auch irgendwie so eine Lust auf sowas Aufregendes im Leben. Das ist ja manchmal bei Leuten so, auch dieses so ausgewählt zu sein. Man muss auch sagen, bei allen Paaren war zu dem Zeitpunkt natürlich dieses Thema Liebe was sehr Existenzielles, Tolles, Essentielles. Sie waren da auch sehr stolz drauf, dass sie eben so als Liebespaar so auserkoren waren und hatten auch alle das Gefühl, wir können da auch was zu beitragen. Genau, und diese Recherche insgesamt war sehr weit gefächert. Auch in unserem Freundesbekanntenkreis haben wir gefragt und gesucht, weil wir dachten, auch aus unserer Lebenswelt hätten wir gern jemand. Wir haben Trauredner angerufen, gefragt. So haben wir Patti und Sarah zum Beispiel kennengelernt, das Frauenpaar. Da meinte die am Telefon, diese Traurednerin, ach, ich hatte gerade so ein spannendes Frauenpaar, die frage ich beim nächsten Mal. So haben wir die gefunden.
Also genau. sehr breit gefächert. Jetzt passiert ja zwischen den Paaren sehr viel in diesen 7 Jahren. Es werden Kinder geboren, Beziehungen entwickeln sich auch anders. Die Menschen dahinter, hinter den Beziehungen entwickeln sich anders. Ich würde sogar sagen, dass das zentrale Motiv des Films Veränderung an sich ist, was die Zeit da auslöst. Aber es geht eben auch um die Liebe, nicht wahr? Was haben Sie denn nach diesem Projekt, was würden Sie sagen, über die Liebe gelernt, was Sie davor, vor 7 Jahren, noch nicht wussten?
Ja, wir werden jetzt plötzlich zu den Liebesexpertinnen, ne?
Schön, bitte beantworte du das mal, Judith.
Wie geht sie denn um die Liebe? Also, wir können die Liebe nach wie vor nicht wirklich verstehen und durchdringen, aber es hat natürlich schon auch viel mit uns gemacht, die Liebe so bewusst in dieser Zeit dieses Filmprojekts zu studieren und auch Dinge zu erleben, die wir auch so überhaupt nicht erwartet hatten. Ich sag mal so, die Liebe, diese Zweideutigkeit des Titels, wie die Liebe geht, ist ja auch sehr bewusst so gewählt. Auch tatsächlich erst am Ende der Schnittzeit, muss man sagen. Wir hatten lange einen anderen Arbeitstitel, das war Die Liebe ist eine Baustelle. Aber diese Doppeldeutigkeit von wie die Liebe geht, die der Film ja auch bedient, man beobachtet die Liebe, man sieht, wie sie sich entwickelt, wie sie verläuft. Man sieht aber auch, wie sie verschwinden kann und wirklich weggehen kann. Wobei das, was wir in unserem Film schon auch erzählen wollten und was wir auch erlebt haben während dieser ganzen Drehzeit, ist, dass die Liebe sich zwar nicht festhalten lässt, aber dass sie sich verändern kann, dass sie unterschiedliche Formen annehmen kann, dass sie sich auch verzweigen kann, dass die Liebe zu einem Menschen sich auch sehr verändern kann. Und auch wenn die romantische Definition von Liebe irgendwann nicht mehr so aufrechtzuerhalten ist, dass ja wohl eine Liebe bleiben kann. Und das ist bei allem, sage ich mal, Dramatischen und auch Traurigen und auch Verlustreichen, was wir erlebt haben, auch was sehr Tröstliches, also was wir selber daraus auch mitnehmen, auch für unsere Leben. Und was wir aber, glaube ich, beide auch persönlich schon auch stark daraus mitnehmen, ist, dass man nochmal so bewusst wahrnimmt, wie zerbrechlich und wie vergänglich sowohl die Liebe als auch das Leben sein kann. Also das Leben, wie wir es so in diesem Moment so als selbstverständlich hinnehmen, ist eben doch auch ein sehr zerbrechliches, zartes Pflänzchen. Und es ist jetzt vielleicht nichts Neues, aber es hat uns das nochmal sehr stark so mitgegeben, dass man es doch sehr wertschätzen sollte und sehr pflegen sollte und auch feiern sollte, solange das so Bestand hat, wie man es gerade als Glück empfindet.
Naja, und auch, dass nichts planbar zu sein scheint, nicht wahr? Also die Pärchen gerade am Anfang des Films, die werfen sich in eine Idee von Ehe, Kinder und dann läuft das und wir sehen genau, das ist es nicht. Und ich hatte das Gefühl, gerade bei den Interviews mit einigen der Protagonistinnen und Protagonisten ist das, es gibt keine Halteseile, es gibt nichts, an dem man sich festhalten muss. Man ist irgendwie dann doch mit sich und seinen Gefühlen und seiner Situation alleine, oder?
Ja, also klar, man kann das nicht planen. Das wussten wir ja auch nicht. Auch da ist die Zeit natürlich toll gewesen, weil wir wussten, irgendwas wird schon in diesem Leben passieren. Und wenn es nur ist, ja, dass man auch Veränderungen optisch sehen kann. Zum Beispiel starten wir mit einem Baby, das 2 Tage alt ist bei einem Paar. Und am Ende ist die Kleine 7 und wird eingeschult. Also diese Veränderungen, die waren ja auf eine Art, lagen die auf der Hand. Ansonsten hatten wir, glaube ich, bisschen die Erwartung, dass die dramatischen Kurven, die unsere Paare so begleiten würden, eher kleiner sein würden, wie man sie auf eine Art selber ja auch kennt sozusagen. Also ja, jede Beziehung, die sich wendet vom wir haben keine Kinder zu wir haben Kinder, durchläuft natürlich einen massiven Wandel und es ist auf eine Art dramatisch und die Art, wie man dann damit umgeht sozusagen, ist nie komplett konfliktfrei. Das war uns klar. Also diese dramatische Hürde hatten wir alleine durch die Auswahl altersmäßig unserer Paare irgendwie im Hinterkopf, aber dass es so, ja, so viele andere Faktoren und Vektoren noch geben würde, die auch teilweise noch viel tiefer gehende Veränderungen oder Umbrüche, Neusortierungen mit sich
bringen würden. Das konnten wir nicht so erwarten und haben uns diese Wellen selber auch ganz schön mitgenommen und überspült. Uns war dann auch nicht klar, wie kann der Film überhaupt so werden, wie wir dachten, dass er werden soll. Kann man das alles erzählen? Passt das in einen Film? Und haben dann am Ende zum Glück festgestellt, ja, doch, in 2,5 Stunden geht das irgendwie. Und das umspannt jetzt nochmal eine tiefere oder größere Dimension, als wir uns das zuvor hatten vorstellen können.
Am Valentinstag, bundesweit in den Kinos, Wie die Liebe geht von Judith Keil und Antje Kruska. Vielen Dank für den Besuch, vielen Dank für den Film.
Gerne.
Gerne, danke.
Wem der schonungslose Blick auf Liebe und Beziehungen in Wie die Liebe geht vielleicht zu viel Realität ist, für den haben wir jetzt was völlig anderes. Wir beginnen mit der Beschreibung des Filmplakats zum Film Hundreds of Beavers von Mike Cheslick. In den USA genießt dieses Werk, das wie ein klassischer Stummfilm daherkommt, schon einen gewissen Kultstatus. Aber jetzt erstmal zu dem Plakat, wie versprochen. Es ist gezeichnet und erinnert auch an ein Comic-Cover. Ein Mann mit Rauschebart und sehr lustiger Mütze wird von einem Knäuel gejagt, das, wenn man erst näher hinschaut, quasi reinzoomt, aus den titelgebenden Bibern besteht. Was sind das für Biber? Wer läuft hier eigentlich vor wem weg? Das möchte ich jetzt besprechen mit Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo.
Würdest du dir denn das Plakat von Hundreds of Beavers zu Hause aufhängen?
Ach, warum nicht? Ich kann mich schon so ein bisschen damit identifizieren. Man fühlt sich doch häufig so gejagt von Deadlines und Terminen und weiß, dass man das rein rechnerisch stundenmäßig schon gar nicht schaffen kann. Gleichzeitig könnte dieses Knäuel ja auch so eine Paranoia, so eine Urangst sein. Und es hat ja auch was von einer Meute. Also vielleicht ist da doch auch ein politischer Kontext hinter verborgen.
Da bin ich mal gespannt, was du uns gleich erzählst, denn hinter diesem Plakat könnte wirklich ja sehr viel versteckt sein. Ich war hohe Kunst, Slapstick, auch vielleicht eine Verbeugung vor dem Stummfilm. Wir feiern ja dieses Jahr 125 Jahre Gold Rush von Charlie Chaplin. Jetzt haben wir den Film gesehen und der ist ja gar nicht zu fassen. Es ist schon eine Art Spielfilm, dachte ich mir.
Ja, es ist ein Spielfilm, es ist ein Stummfilm, es ist viel Nonsens, viel Eigensinn und vor allen Dingen viel Bastelwut, also Stummfilm. Man sieht, dass dieser Film eben gemacht ist und es geht mit so einer feuchtfröhlichen Animationen los. Da lernen wir eben den Jan kennen, der ist ja 19. Jahrhundert, mittlerer Westen und er hat so eine, ja, ist Apfelschnapsbrenner und er ist seinem eigenen Zeug ziemlich zugetan. Dann sehen wir ihn so mit Fässern, wo die Fässer direkt mit ihm im Schlauch verbunden sind. Dann wird das alles immer so ein Gesang, wird auch immer besoffener, er auch und irgendwann ist aber seine Apfelschnapsfarm weg und er muss sich neu erfinden und er wird jetzt zum Pelzjäger. Also er muss Fallen aufstellen für Biber unter anderem und wir sehen ihn dann so in Slapstick-Jagden und er lernt dann auch eine Frau kennen, die Tochter eines anderen Pelzjägers und ja, er möchte sie heiraten, dafür muss er noch mehr Pelze bringen. Also das ist so ein bisschen die Handlung und es wird so ziemlich viel ja einfach zitiert. Slapstick, große Komik, auch Charlie Chaplin, aber da kommen wir noch später drauf zu sprechen.
Er muss ja diese Biber jagen und das sind ja Menschen in Biberkostümen.
Ja, es ist total lustig.
Also es wird immer abstruser, diese Komik, du hast es ja schon als Slapstick beschrieben, Anke, aber das ist jetzt nicht, glaube ich, des Humorwillens, oder? Ich glaube, das ist schon eine Verbeugung vor diesem Art von Stummfilmhumor, der auch das amerikanische Kino mal groß gemacht hat.
Ja, und auch so ein bisschen Looney Tunes, würde ich sagen. Wir erinnern uns alle an Bugs Bunny oder den Kojoten. Also Bugs Bunny kommt auch irgendwie direkt vor, aber ja. Der Kojote, das war doch der, immer auf die Jagd ging und immer einen drauf bekommen hat. Und genauso ergeht es hier eigentlich der Hauptfigur. Also er wird immer erfindungsreicher. Wir sehen auch so animierte Pläne, ganz einfach gezeichnet. Aber dann kriegt er doch immer wieder einen ausgewischt. Und da spielen auch die Biber immer wieder eine Rolle, weil das spielt auch im Wald und die fressen ja immer die Beulen mal an. Und das sind dann schon ziemlich spitze Gegenstände, auf die unser armer Held auch immer wieder fällt. Und ich glaube, hier ist es eben so eine Anarchie. Also je wilder, desto mehr kriegt er eins drauf. Da freut man sich. Und dann gibt es immer wieder so schöne Sinnbilder. Er hat so Schneeschuhe an und summt, weil er eigentlich wieder eine tolle Idee hat. Und er kommt aber nicht vorwärts, weil er auf Glatteis ist. Und irgendwann fällt er hin, ja. Und wir fallen mit ihm hin.
Man muss dazu sagen, die Stummfilmästhetik wird zitiert. Also es gibt schon Töne und Musik.
Ja, und diese Kreisblenden, ne, in Schwarze und sonst was. Oder wie durch so ein Fernrohr wird er verfolgt.
Es ist ein Bastelfilm, dachte ich mir irgendwann. Irgendwann dachte ich mir auch, ist es für euch sehr viel gebastelt? Der Film ist fast 2 Stunden lang. Ja. Hätte vielleicht 90 Minuten vertragen. Aber würdest du denn sagen, das ist jetzt nur so ein Spiel im Spiel? Oder ist der Humor Schadenfreude. Es ist ja wirklich ein Kultfilm. In Amerika gehen ja die Menschen im Bieber-Kostüm ins Kino, wenn sie sich den ansehen.
Ja, wir hatten ja schon über Goldrausch gesprochen und ich finde, da ist auch schon ein bisschen was vom Goldrausch drin. Und Charlie Chaplin ist ja ein Komiker gewesen, der ja sozusagen unsere Alltagsnöte für uns auf der Leinwand ausagiert hat. Und hier kommt natürlich auch immer mehr Pelze, sowas Kapitalistisches wie bei Goldrausch rein. Und natürlich sehen wir uns da selbst in unserem alltäglichen Überlebenskampf. Also die Ebene hat der Film auch. Und ich musste auch an Guy Madden denken, der ja auch immer, der kanadische Regisseur aus Winnipeg, der ja auch immer auf die Stummfilmästhetik die zitiert, um sozusagen in unsere menschlichen Abgründe zu gucken. Und dieses Schlundhafte ist ja in dem Film auch da. Das ist ja unser Abgrund. Wir wollen mehr, wir wollen mehr. Das ist auch drin.
Es ist auf jeden Fall ein Film mit überbordender Ideenlust und ein Film, der anders ist als alle anderen Filme. Hundreds of Beavers kommt Donnerstag in unsere Kinos. Anke Lewicke hat mit mir über ihn gesprochen. Vielen Dank, Anke.
Tschüss.
Zum Abschluss der Sendung noch ein Blick auf ein ganz besonderes Filmfestival, das vielleicht wichtigste Kurzfilmfestival der Welt in Clermont-Ferrand in der französischen Auvergne. An diesem Samstag geht die aktuelle Ausgabe zu Ende und hier läuft jedes Jahr ein sehr breites Programm aus Kurzfilmen aller Genres. Die einzige Bedingung ist, die Filme dürfen maximal 40 Minuten lang sein. Immer wieder gibt es neben lustigen, spannenden und dramatischen Filmen auch sehr aktuelle politische Filme zu sehen. In diesem Jahr widmet sich ein Sonderprogramm zum Beispiel dem Libanon, einem Land, das seit Jahrzehnten in der Krise steckt und durch den aktuellen Nahostkonflikt erneut nicht zur Ruhe kommen kann. Philipp Artelt berichtet aus Clermont-Ferrand.
Minerva schickt eine Sprachnachricht an ihren Sohn. Der Hafen steht in Flammen, sagt sie. Gleich wird hier alles in die Luft gehen. Beirut 2020. Die Explosion im Hafen kostet Minerva schließlich das Leben und mit ihr hunderten weiteren Menschen. Minervas Sohn Joseph will die Todesursache amtlich anerkennen lassen, bleibt aber damit in der Bürokratie stecken. Eine 7-minütige Mini-Dokumentation fasst seine Odyssee zusammen. Gemacht hat diesen Kurzfilm Lucien Bourgeli, eine von tausenden Leidensgeschichten in dieser Katastrophe, aber der libanesische Regisseur hat sich für genau diese entschieden.
Joseph,
die Hauptperson in dem Film, hat mich auf einer Demonstration in Beirut angesprochen. Er hat einfach angefangen zu erzählen. Mich hat das berührt. Ich wohne ja auch in der betroffenen Gegend. Und dann habe ich ihm gesagt, lass uns einen Film darüber machen. Deine Geschichte ist vielen Menschen noch unbekannt. Den Zustand der Welt zeigen. Das ist der Anspruch, den das Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand mit seinen Retrospektiven verfolgt. Die Filmemacher im Libanon, einem Land, das von Kriegen und Katastrophen geprägt ist, können offenbar nicht anders. Sie müssen die Krise im Film verarbeiten. Man kann die Krisen natürlich gedanklich wegschieben. Mein erster Theaterlehrer hat das gemacht. Bloß nichts Politisches machen, nur die Klassiker werden gespielt. Aber auch diese Ignoranz ist eine Reaktion auf die Ereignisse, denn er selbst hat den Libanon in der Vergangenheit verlassen müssen. Dass Filmemacher ganz unterschiedlich mit den Krisen umgehen, das zeigen die Kurzfilme des Libanesen Wissam Sharaf. Gleich 4 seiner Werke laufen in der Retrospektive, von der sympathischen Coming-of-Age-Story bis zu einem Film über einen Life-Coach in Beirut, der an Erektionsproblemen leidet. Die Filme sind durchtränkt mit Absurdität. Sharaf zitiert dabei den Humor von Filmemacher Jim Jarmusch. Und doch, dann, wenn man es am wenigsten vermutet, kommt die Krise wieder durch. In His Ya Wis zum Beispiel, einem Film über einen schüchternen Mann, der drollig ungeschickt versucht, seine Traumfrau anzusprechen.
It is so goddamn slow and boring and a guy pisses for 2 minutes.
Dieser Film ist so unglaublich langsam, die Stimmung so gelangweilt und dann pisst dieser Typ auch noch 2 Minuten lang. Tatsächlich erzählt das alles von der Langeweile, die meine Generation nach dem Krieg erfasst hat. Wir hatten so große Hoffnungen, dass nach dem Krieg alles gut wird. Aber wir endeten als Zombies. Filmemacher Wissam Sharaf hat diese Langeweile, Zerstörung und Angst ausgehalten. Er lebt immer noch in Beirut. Aber immer mehr Menschen verlassen den Libanon. Seit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch sind alle guten Filmtechniker, Schauspieler und auch Regisseure ausgewandert. Nach Dubai, Saudi-Arabien, Europa. Die Tragikomik dabei: Der Krieg liefert uns so viele Geschichten, die wir erzählen könnten. Die dramatischen Ereignisse überschlagen sich. Ich glaube, wir haben Geschichten für die nächsten 30 Jahre. Noch entstehen Geschichten im Land. Der Filmemacher Joseph Khalouf hat auf dem Festival eine Kollektion von 17 Kurzfilmen seiner Kolleginnen und Kollegen präsentiert. Diese Filmsammlung mit dem Titel Letters erzählt in Briefform vom Seelenzustand der libanesischen Filmschaffenden. Die Hälfte von ihnen aber lebt bereits im Ausland. Natürlich verändert das die Filme. In der Diaspora verlieren die Filmemacher nach und nach das Gespür für das Land, das tägliche Leben und die Menschen vor Ort. Khaloufs Film Letters kann man auch bald im Internet sehen. Manche Dinge erlebt man aber nur vor Ort auf dem Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand. Zum Beispiel einen cineastischen Stadtspaziergang, bei dem Kurzfilme an Häuserwände projiziert werden. Mit einem Benzinmotor als Stromquelle und mit viel Liebe zum Kurzfilm lockt das deutsche Kollektiv The Wall is a Screen die Menschen in die abendliche Kälte hinaus. Und spätestens, wenn im letzten Kurzfilm des Abends ein Sänger die Zuschauenden zu einem Kanon animiert, wird sowieso jedem warm ums Herz. Momente der Heiterkeit in schwierigen Zeiten, auch das machen Kurzfilme möglich.
Mit diesem Blick nach Clermont-Ferrand endet Vollbild für diesen Samstag. Ab nächster Woche melden wir uns dann live von den internationalen Berliner Filmfestspielen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.